Guten Tag. Sie hören den Audiomitschnitt der Gesprächsrunde Queer Intersektional Solidarisch. Die Gesprächsrunde fand am 14. März 2023 digital statt. Moderiert hat Miriam Dutzer von der Lesbeninformations- und Beratungsstelle und eingeladen waren Elena Barta und Simin Jambolat. Wir wünschen Ihnen gutes Zuhören und interessante Inputs.
Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Und zwar zu der Veranstaltung mit dem Thema Queer Intersektional Solidarisch. Über die Begriffe und Bedeutungen davon werden wir auch noch sprechen. Ich beschäftige mich mit dem Thema umso mehr, irgendwie seit ich beim LIBS, also der Lesbeninformations- und Beratungsstelle, angefangen habe. Ich bin Miriam Dutzer. Und das war vor einem Jahr für das Projekt für die Erweiterung der Beratung für bisexuelle Frauen und nicht-binäre Personen. Und da war ich direkt in dem Thema drin, in der Frage von, für wen ist die Lesbeninformations- und Beratungsstelle offen? Was bedeutet das? Mal mittendrin auch in der Geschichte vom LIBS, also eine 30-jährige Entstehungsgeschichte. Ich kam im Jahr des Jubiläums zum LIBS. Genau, also die Fragen, die uns heute hier beschäftigen, sind irgendwie großes Thema und wollte das einfach nochmal mit anderen auch besprechen und darüber sprechen, was bedeutet das, wie gehen wir damit um, wer hat Zugang zu welchen Räumen und genau, was machen wir damit. Und ich freue mich, dass heute mit Elena Barta und Simin Jambolat hier besprechen zu können und dann auch mit euch gemeinsam ins Gespräch zu gehen. Genau, unter Queer verstehe ich dabei das Zusammendenken von unterschiedlichen oder vielfältigen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten und intersektional, also das Zusammendenken von verschiedenen Diskriminierungsformen, ist dabei, spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Genau, das Ziel des Gesprächs ist ein Zurückschauen in die Geschichte. Wo kommt die Bewegung her oder welche Bewegungen gab und gibt es? Aber eben auch auf ein Draufschauen auf Gegenwart und Zukunft. Wo wollen wir hin? Und wie führen wir unterschiedliche Kämpfe für eine gerechtere Welt zusammen? Im Gespräch wollen wir auf unsere Sprache achten, also zum einen auf eine Sprache, die nicht ausschließt, also im Sinne von nicht zu kompliziert werden und nicht irgendwie also so zu sprechen, dass wir miteinander sprechen können. Und da möchten wir euch auch bitten oder uns also immer wieder auch darauf aufmerksam machen, wenn irgendwie Dinge nicht klar kommuniziert sind. Und auf der anderen Seite möchten wir aber auch darauf hinweisen, dass diskriminierende und gewaltvolle Sprache wir hier nicht dulden werden und dulden möchten und dass wir uns gegenseitig auf diskriminierende Sprache auch aufmerksam machen. Genau, der Ablauf des Gesprächs, wir werden das Gespräch sozusagen in zwei Teilen führen. Im ersten Teil wird es vor allem ein Gespräch zwischen Elena Barta, Simin Jambolat und mir sein. Und für circa 1,5 Stunden. Und wir möchten dann im zweiten Teil der Veranstaltung auch nochmal den Raum geben oder den Raum öffnen für alle, die hier sind, um Fragen zu stellen, aber auch nochmal Input reinzugeben. Genau. Und ja, ich freue mich sehr, dass Simin Jambolat und Elena Barta heute mit mir hier sind und möchte direkt das Wort an die beiden geben und zuerst an Elena Barta.
Hallo, ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und wir haben so ein bisschen überlegt, weil ja diese Fragen sehr groß sind, dass ich vielleicht mit ein paar historischen Sachen einsteige, um ja vielleicht so ein paar Grundlagen zu geben. Vielleicht zu mir, ich bin eigentlich Historikerin, wie die meisten, die in dem Themenfeld queere Geschichte irgendwie forschen oder was machen, arbeite ich nicht in dem Feld, weil es einfach wenig Arbeitsplätze gibt. Genau, und bin aber ehrenamtlich in ein paar Projekten engagiert, jetzt im letzten Jahr im Vorstand vom Fachverband Homosexualität und Geschichte, der sich früher vor allem mit schwuler Geschichte auseinandergesetzt hat, aber gerade im letzten Jahr noch viel zu lesbisch und queerer Geschichte gemacht hat. Und genau, wird da sozusagen so ein paar Aspekte mit reinbringen, die ich glaube, für eine Debatte von was ist Queerness, was ist Intersektionalität und was ist ja sozusagen auch Solidarität vielleicht ganz spannend sind. Genau, und würde ich da sozusagen gleich auch mit reinziehen in so ein paar Beispiele, die ich irgendwie sinnvoll finde, weil das vielleicht noch so als als Voranmerkung. Weil ich glaube, dass sozusagen Geschichte, also Geschichte aus einer queeren Perspektive, ja auch schon was mit Solidarität zu tun hat, insofern als dass ich glaube, dass sozusagen so ein Suchen nach Geschichte oder so ein auch Austausch zwischen den Generationen für uns in so einer queeren Community besonders wichtig ist. Also wir haben, ich glaube, es gibt schon auch immer wieder auch so Begriffe von irgendwie die eigene Geschichte finden oder es gibt so ein Bedürfnis nach Suchen. Das kommt sicher auch daher, dass viele von uns natürlich jetzt nicht unbedingt queere Eltern hatten. Einige von uns schon, aber sozusagen das, was man sozusagen auf einer Kulturebene normalerweise von seinen Eltern lernt, also dass ich von meiner Mutter gelernt habe, wie man sinnvoll Risotto machen kann, das sozusagen funktioniert nur auf einer bestimmten Ebene von Generationen. Und queer sein sozusagen, da muss man irgendwie in der Regel sozusagen abseits von Familie gucken und irgendwie mehr auf sozusagen Geschichte gucken. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, oder ist zumindest mein Grund, warum es mich immer interessiert hat, auch nochmal zurückzugucken. Und ich glaube, dass sozusagen so ein Blick in die Geschichte auch manche Debatten, das wissen sozusagen die Älteren sicher besser als ich, aber sozusagen manche Debatten sich auch wiederholen und man auch was lernen kann aus dem Miteinander und da sozusagen ein Austausch irgendwie sinnvoll sein kann. Ich habe drei kleine Beispiele mitgebracht, die ich glaube ich, also die auch was mit Frankfurt zu tun haben. Und zwar würde ich euch das gleich auch zeigen. Indem ich das freigebe. Das ist es. Genau, und zwar seht ihr das gut und groß auf euren Bildschirmen? Ja, sehr gut. Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht aus einer Zeitschrift, die heißt Die Freundin. Wer das nicht kennt, das ist eine Zeitschrift, die sozusagen ja als so die erste lesbische Zeitschrift gilt. Was das erste ist, kann man immer bei Geschichte nicht so gut sagen, aber sozusagen eine der frühen Dokumente. Und man sieht ganz gut, finde ich, an dem Cover, also dass die schon sehr offen lesbisch war. Also es ist nicht wie Die Freundin, die man heute sozusagen im Laden kaufen kann, sondern also es ist schon klar, worum es geht. Und ich zeige das ganz gerne, weil es gerade in der Geschichte auch so eine Erzählung gibt, dass irgendwie so lesbisch sein, trans sein, queer sein, dass das sozusagen was Neues ist. Und wie gesagt, das ist eine Ausgabe jetzt vom 7. Mai 1930 und man sieht da ganz, ich hoffe, ihr könnt es bei euch sehen, in der rechtesten Spalte sozusagen, also es ist eigentlich ein lesbisches Magazin, aber in der ganz rechten Spalte macht der Internationale Transvestitenbund für sich Werbung und sozusagen ruft auf, sich zusammenzuschließen. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel davon, dass man sagen kann, naja, also so eine, auch unter anderen Begriffen, unter anderen Normen, aber so ein Zusammenschließen war auch früher schon Thema. Und diese sozusagen, ich würde es jetzt fassen als Trans-Gruppen, die sich da gegründet haben, die haben sozusagen diese lesbische Zeitschrift genutzt. Die wiederum, der sozusagen Herausgeber wiederum war ein Mann. Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sozusagen auch Gruppen am Rande der Gesellschaft, und das würde ich für alle die Gruppen, die hier in dieser Freundin vorkommen, sagen, auch untereinander solidarisch waren. Ja? Also sozusagen dann klar war, okay, man hat diese Zeitschrift, man gibt die irgendwie unter dem Ladentisch und da drin hat natürlich auch der Transvestitenbund seinen Platz. Und ich mag die Seite gerne, weil das dritte Geschlecht als Titel da drin vorkommt. Das finde ich immer besonders spannend, wenn es aktuelle Debatten auch gibt, wo Leute sozusagen unterstellen, ach, in den 30ern, da gab es das alles gar nicht. Das ist für mich ein ganz, so ein ganz frühes Beispiel von, wie gemeinsam Dinge machen funktioniert, also eher sozusagen Ressourcen teilen. Und ein anderes Beispiel, das ich mitgebracht habe, das ein bisschen vielleicht neuer ist, Was mir auch ganz wichtig ist, ist der Frankfurter Engel. Das ist das Denkmal zur homosexuellen Verfolgung. Viele kennen das von euch ja. Was ihr hier seht in dem Bild, ist der ursprüngliche Entwurf von Rose Marie Trockel, die das sozusagen dieses Denkmal gemacht hat. Und warum ich das wichtig finde oder warum das ein Beispiel für Solidarität sein kann, ist, weil die ursprüngliche Gruppe, die das gemacht hat, sehr männlich geprägt war. Also die, die sozusagen das initiiert haben, waren schwule Männer, die haben schwule Geschichte gemacht. Und die haben auch nicht viel zu lesbischer Geschichte geforscht oder so, ja. Und trotzdem war es ihnen wichtig, dass sie auf die Inschrift von dem Engel, den sieht man hier leider nicht, aber dass sie sozusagen in dieser Inschrift auch den homosexuellen Frauen gedenken. Obwohl sie damals, also wir reden hier von 1990, gar keine Beweise hatten sozusagen, dass lesbische Frauen verfolgt worden sind. Und sie haben es trotzdem gemacht, weil sozusagen klar war für sie, auch wenn wir uns nicht gut auskennen, auch wenn wir es nicht erforscht haben, wir machen das da drauf. Und Rosemarie Trockel hat zum Beispiel auch diesen Engel ausgesucht, weil der sehr androgyn ist sozusagen und dieses zwischen den Geschlechtern irgendwie repräsentieren kann. Ich fand das am Anfang wahnsinnig irritierend, dass jetzt so ein religiöses, für mich religiöses Symbol das darstellen soll. Ich fand das sehr befremdlich am Anfang und kann jetzt aber mehr damit anfangen, wo ich verstehe, warum sie es ausgewählt hat und finde es spannend, weil es mittlerweile ein Ort ist, der auch für Trans-Themen funktioniert. Also das ist ein Ort, an dem wir uns auch manchmal treffen, meistens zu eher negativen Anlässen, aber der sozusagen, also den wir irgendwie auch nutzen und zwar nutzen für mehr Themen. Also ich glaube nicht, dass die in den 90er Jahren schon dachten, dass wir dort stehen und über sozusagen Themen reden, die überhaupt noch nicht denken konnten. Und ich glaube, da drin in diesen Beispielen und auch in diesen Geschichtesachen findet man ja ganz oft sozusagen Momente, in denen klar wird, was so ein füreinander Einstehen eigentlich bedeutet. Also ich glaube, Solidarität ist immer ganz schön einfach, wenn man solidarisch ist mit den Menschen, die einem nahestehen, also die ähnlich sind wie man selber, und gar nicht so einfach, wenn es mit Leuten ist, die eben eine andere Erfahrung haben. Und das finden wir immer wieder. Also das finden wir in der Lesbenbewegung, die sich für ganz, ganz stark für heterosexuelle Frauen eingesetzt hat, gerade in diesem Gewaltbereich, in dem ich mittlerweile arbeite. Das finden wir aber ganz an unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, es lohnt sich, da so ein bisschen mehr reinzugucken, genau, und zu überlegen, was wir da so ein bisschen drauf lernen können. Und das wäre so ein bisschen die Perspektive, die ich heute versuche einzunehmen, also zu gucken, was können wir da davon jeweils mitnehmen. Genau, damit würde ich sozusagen so meinen ersten Einblick oder die ersten paar Beispiele vielleicht belassen und das Wort an Simon übergeben, die auch sozusagen zeitlich vielleicht ganz gut einsteigt in das, was wir gesehen haben.
Okay, soll ich dann übernehmen? Ja, mein Name ist Simin und die Geschichte von der Verein, dass ich dann dort arbeite und auch die Geschichte von Nahal, dass ich dann hier erzählen will, ist sehr gebunden mit meiner Geschichte, dass ich dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich mit verschiedenen Feministen, also Frauen, Lesben, Feministen gearbeitet, also und auch in verschiedenen Gruppierungen, also kleine Gruppen mehr für die Rechte der, also für den Feminismus, für Lesben, also für homosexuelle Frauen, Männer gekämpft. Und das war auch interessant für mich, dann in der Mitte, ich habe eine Gruppe gesucht, dass ich dort mich heimspüre. Und das waren dann sehr wenige Gruppen. Also Mitte der 90er habe ich Jamil gefunden. dass die auch eine Gruppe für lesbische Migrantinnen waren, aber für mich waren dann Deutsche, wie ich dann immer wieder sage, weil das waren dann die jüdische Deutsche, das waren zweite, dritte Generation von der Gastarbeiterinnen, auch gerade von Europa, also Italienerinnen, Griechen, Spanierinnen und so, und auch Afrodeutsche. Das waren für mich mehr Deutsche, weil ich hatte andere Probleme gehabt, auch in dieser Zeit. Das war dann so, dass ich von ganz anderen Kulturkreis kam, dass ich als politische Flüchtlinge hier war und dass ich dann auch die Sprache nicht mächtig war und bin ich noch nicht. Und das war mir schwer. Sie haben dann sehr, sehr gute antirassistische, Antidiskriminierungsarbeit gemacht. Aber das waren dann wenig mit meinem Problem zu tun gehabt oder war dann auch einem Problem von mir oder zwei Probleme. Und deswegen Ende 90er habe ich mit ein paar Frauen eine Hallgruppe gegründet und das haben wir ein paar Jahre viel gekämpft für Anerkennung von uns und auch für Anerkennung für der Lesbischsein als als Fluchtgründe akzeptiert werden für Aufenthalt und wir haben uns auch sehr stark für Flüchtlinge eingesetzt und so weiter. Und das waren dann ungefähr eine politische Gruppe, die aber dann war schwer, Plätze zu finden, weil bis dahin, bis 2004, haben wir dann jede Woche uns getroffen und haben wir im Verein durch die iranische Beratungsstelle. Aber dann ab 2004, als die iranische Beratungsstelle überhaupt gar keinen Platz hatte oder sehr wenig Platz hatte, konnten wir nicht uns treffen jedes Mal. Und das ist dann langsam runtergefahren. Die Geschichte hatte gedauert bis 2007, dass der multikulturelle Amt wollte einer Internetportal für Jugendliche, also homosexuelle Jugendliche machen und hat uns auch eingeladen, uns als Beratungsstelle, weil ich auch in der Beratungsstelle seit 35 Jahren arbeite. Und Liebs war dabei und auch die anderen Vereine, EZ-Hilfe und so weiter. Und dort haben wir bemerkt, dass in Frankfurt und auch in Deutschland nicht reicht, dass man dann nur für Jugendliche irgendwas machen, sondern für alle Migrantinnen und gerade für Frauen, für lesbische Migrantinnen was brauchen. Und das war dann Anfang von nachhall gewesen, dass wir unser Verein mit LIPS einen Antrag gestellt auf eine Gruppe, eine Café für lesbische Migrantinnen, dass wir das auch Nahal genannt haben wegen der vorherigen Gruppe, dass wir auch zusammengekommen sind wieder. Also dieser Verein wurde in Kooperation mit LIPS konnte sehr übersichtliche Projekt werden, von dass der AMCA 2 Jahre das als Projekt aufgenommen hat und danach ab 2009 hatte der Frauenreferat das zu sich gebracht mit deutsch-iranischer Beratungsstelle in der Antrag für deutsch-iranische Beratungsstelle. Und das ist die Geschichte von Café Nahal, dass dass das auch finanziert wird, also sehr kleinen Teil von Frauenreferat. Und das ist dann monatlicher Kaffee für lesbische Migrantinnen, lesbisch-bisexuelle Migrantinnen. Und aber die Beratung für lesbisch-bisexuelle Migrantinnen, die das also sehr gefragt ist, ist mehr, also mehr Stunden frei, also was sagt man dann? Freiwillige Arbeit, also ohne Geld. Das ist noch nicht in den Dings gekommen und das ist auch gut so. Also, das ist die Geschichte von einer Beratungsstelle für lesbisch-bisexuelle Migrantinnen in der in Hessen, in Frankfurt. Also, tut mir leid, dass das gedauert hat, oder? Du konntest auch rein.
Das ist eine lange Geschichte, Simon. Das ist, sind 35, so alt bin ich, wie diese Geschichte ist. Das sind viele Jahre. Ja. Darf ich gleich was fragen? Ja. Ich habe mich gefragt, also genau, ihr heißt ja jetzt lesbisch, die Beratungsstelle heißt ja jetzt lesbische und bisexuelle Migrantinnen. Und ich habe mich gerade gefragt mit dem Titel unserer Veranstaltung, also habt ihr das am Anfang auch schon so genannt? Also war das lesbisch-bisexuell, war das was, was ihr am Anfang auch schon so gewählt habt? Oder wie habt ihr euch für die Begriffe entschieden sozusagen?
Wir haben am Anfang, also als wir als eine politische Gruppe waren, haben wir frauenliebende Frauen das genannt. Und aber danach haben wir als weil das war dann irgendwie schwer mit verschiedenen Sprachen. Frauenliebende Frauen sagen, dass weil solche Begriffe gibt es nicht, zum Beispiel in Iran sagt man auch Lesben oder auf Türkisch sagt man auch Lesben und das ist uns war lieber frauenliebende Frauen, aber das war dann so zusammengekommen, dass die alle und auch jetzt, dass die Jamaikanerinnen dort sind oder die von Eritrea oder die anderen, die von der ganzen Welt, sagt man Lesben. Deswegen haben wir auch als Lesben unsere Sachen, die wir auch geschrieben wurde und auch antragt, haben wir auch als Lesben genannt. Also, ja.
Ihr habt beide davon gesprochen oder habe ich so rausgehört, dass Menschen ja nicht nur eine Identität sozusagen mitbringen, sondern da immer unterschiedliche Dinge miteinander in Verknüpfung sind, also auf unterschiedlicher Ebene. Aber ich habe das bei euch beiden rausgehört und wollte euch beide nochmal fragen, wo ihr da in der Geschichte die Schwierigkeiten seht oder auch irgendwie die Erfolge. Also wo funktioniert es dann aber auch oder was braucht es auch dafür, damit Menschen mit unterschiedlichen Identitäten oder unterschiedlichen, dann auch zusammenkommen und gemeinsam solidarisch miteinander kämpfen und verschiedene Kämpfe zusammenbringen.
Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich habe nämlich auch, also genau, ich habe Simon auch gerade gefragt, weil ich das schon interessant finde, wie wir uns bezeichnen, ja. Also weil das sozusagen was Wichtiges ist, also für einen selber konkret, aber natürlich auch, wenn wir sozusagen Politik machen oder wenn wir uns organisieren, ja. Und ich das, dass sozusagen da drin auch ganz viel Stärke ist oder so. Also für mich hat zum Beispiel der Begriff queer, ist für mich persönlich total wichtig, aber ich finde ihn politisch gar nicht immer den besten. Also er ist sozusagen für mich auf einer politischen Ebene auch die richtige Theorie, die richtige Praxis sozusagen. Aber ich merke, dass ich, vielleicht auch, weil ich früher ein bisschen mehr auch so Freunde im Ausland hatte und im Englischen ist der Begriff queer ein bisschen härter sozusagen, dass so in Dortmund immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass der Begriff gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so bissig ist, wie er eigentlich gemeint war. Also ich meine ihn gar nicht so Regenbogen, tralala, ich meine ihn hart. Also ich meine ihn so ein bisschen, also wie in meiner früheren Politgruppe immer ein bisschen gesagt, naja, man könnte, wenn man jetzt pervers draufschreiben würde, dann hätte er seine Härte, dann wäre es ein bisschen was irgendwie mehr stechen würde oder so. Oder auch sozusagen einen schützen würde gegen sowas wie Vereinnahmung. Also man würde jetzt nicht im Juli die perversen Wochen bei Rossmann oder so, da merkt man schon, das wird nicht gehen. Und trotzdem würde ich sagen, dass er für mich spannend ist, weil er nämlich so ein bisschen diese Frage von sexueller Identität, Geschlecht irgendwie vermischt und das so ein bisschen zusammendenkt. Und ich das manchmal jetzt sozusagen in der Beobachtung manchmal schwierig finde, wenn es so ganz harte Kategorien gibt, die voneinander getrennt sind. Und das, glaube ich, auch wichtig finde, dass unterschiedliche Begriffe nebeneinander existieren können. Also das ist für mich das Interessante bei so einem queeren Begriff, dass man so ein bisschen mehr ein Regenbogen auch sein kann. Und dass ich aber glaube, dass es nur funktioniert, wenn man sozusagen innerhalb innerhalb dieses Regenschirms auch unterschiedliche Aspekte zulässt. Also sich ein bisschen klar ist, dass eine lesbische Position eine andere Position ist wie eine schwule Position. Da drin aber auch nochmal ganz viele Unterschiede sind. Oder dass wenn ich sozusagen in meiner Muttersprache mir einen Begriff aneigne und mit Stolz irgendwie sage, dass es dann vielleicht auch verletzend sein kann, wenn jemand zu mir kommt und sagt, nee, also hier, wir sagen hier queer und nicht mehr bisexuell oder wie auch immer. Ja? Also ich glaube, da sind schon Elemente drin, die spannend sein können. Und ich beobachte was, aber das vielleicht können wir nachher diskutieren, jetzt gerade im Moment, dass es einen großen Fokus auch gibt, zu versuchen, möglichst alle zu vereinen, also möglichst inklusiv zu sein, was ja erstmal gut ist. Und sozusagen so Begriffe zu finden, die irgendwie alle meinen. Also gerade dieses Flinter-Akronym ist zum Beispiel oder LSBTTIQ oder also dass wir irgendwie das Bedürfnis haben, alle zusammenzubringen, irgendwie alle zu benennen. Und ich glaube, dass wir manchmal dabei so ein bisschen zu sehr alles gleichzeitig wollen und sich manchmal lohnen würde, ein bisschen genauer zu sein und vielleicht eben nicht überall alle Buchstaben hinzuschreiben, sondern eben spezifisch zu überlegen, okay, was sind eigentlich die politischen Forderungen, die wir haben? Also ich würde behaupten, es gibt kaum eine Forderung, die alle LSBTIQ-Personen vereint oder kaum eine Forderung, die alle Flinters vereint. Ich glaube, das gibt es kaum, weil das widersprüchlich ist. Und nur weil sozusagen wir alle von ein Patriarchat oder von einer heteronormativen Gesellschaft unterdrückt werden, heißt es nicht, dass wir alle dieselben Erfahrungen oder Struggles haben oder so. Das heißt aber trotzdem, dass wir gemeinsam solidarisch kämpfen können. Das ist klar. Genau, und ich glaube, dafür fehlt es mir auch persönlich manchmal an Begrifflichkeiten. Ja. Also wie kann ich das benennen, ohne kompliziert zu werden oder ohne so zu werden, dass ich es weder schaffe, das auf eine andere Sprache zu übersetzen, noch das schaffe, irgendwie intergenerational das irgendwie zu erklären. Also da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, wie man eigentlich gut damit arbeiten kann. Ja. So, es war jetzt ein bisschen lang, aber ich hoffe, es war für euch klar, was mich da drin beschäftigt. Ja.
Danke. Mhm. Simon, bei dir habe ich auch nochmal verstärkt irgendwie diesen Fokus auch auf, also zum einen sexuelle Orientierung, aber auch Herkunft und Kultur und da irgendwie auch nochmal Spannungslinien rausgehört. Das fand ich auch nochmal spannend. Aber eben auch erstmal so offen die Frage, wo du Schwierigkeiten siehst und aber auch Erfolge.
Ja, in dieser Gruppe wollten wir auch nicht nur lesbisch sein, also nur Sexualität in dem Vordergrund stellen, sondern gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen was weiß ich was, also Diskriminierung sein. Und Lesben waren dann, also lesbisch sein war mehr neutraler. Und bis jetzt habe ich auch weniger Begriffe gefunden, dass das schärfer sein, wie die Elena meinte. Also da, ich dachte zuerst dann, queer ist dann schärfer, schräg sein, anders sein und gegen alte Traditionen und Religionen und Moral kämpfen. Aber das ist auch nicht der Begriff. Aber die anderen Begriffe zeigen auch nicht Solidarität, weil also jede Gruppe nur Befindlichkeiten zeigen und für sich sein hat auch nicht uns geholfen und hatte irgendwie, ich habe dieses Gefühl, dass uns auseinandergebracht hat, als zusammenbringen, weil von Solidarität habe ich eine andere, was sagt man dann, Bedeutung für mich. Also das Solidarität ist dann, dass man voreinander da sein, miteinander was gestalten und miteinander kämpfen für was man dann, was denn für alle besser ist und nicht für mich und meine Gruppe. Und das habe ich, also das ist dann der blinde Fleck, dass ich auch mit dem kämpfe.
Also ich glaube, das ist, also mich beschäftigt das auch, weil es wahnsinnig schwer ist. Also das ist überhaupt nicht leicht, von sich sozusagen wegzugehen oder von der eigenen Gruppe wegzugehen und sich für andere Sachen auch zu interessieren oder sozusagen da ein gutes Verhältnis sozusagen zu finden. Also das ist sozusagen, das ist schon ein bisschen Arbeit. Das ist auch ein Aushandlungsprozess. Und ich frage mich, ob das weil du das gerade benannt hast mit queer, also so ging es mir mit queer auch und so geht es mir mit queer immer noch. Ich würde den auch noch nicht aufgeben als Begriff, aber da gibt es natürlich eine Verwaschung und ich glaube aber, also ich frage mich, ob so sehr ein sprachlicher Punkt ist oder ob es eher eine Frage ist, wie wir eben, also wie wir sozusagen eine LGBT oder eine queere Community eigentlich gestalten. Also, und da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, das hat doch was damit zu tun, gemeinsam Räume zu gestalten oder auch sozusagen so ein bisschen, sich miteinander sozusagen auseinanderzusetzen, also ohne so hier in eine Hierarchie reinzubringen. Ich überlege gerade, was für ein gutes Beispiel habe, ja. Aber mir fällt immer so ein bisschen so die Frage ein, weil ich gerade Raum gesagt habe, also sowas wie das LSKH, also Häuser, ja, die sind so ein ganz gutes Beispiel, wie man einen Raum nutzen kann. Also dass gleichzeitig Solidarität wäre für mich gleichzeitig, dass gleichzeitig wir eine Partynacht haben können, sozusagen, und die exzessiv ist und fantastisch und voller toller Dinge sozusagen und gleichzeitig am nächsten Tag sich die Regenbogen-Kindergruppe treffen kann und dass klar ist, dass beides hintereinander funktionieren kann, dass man sozusagen den Raum gestaltet und es aber auch keine Hierarchie da drin gibt, ja, dass nicht das eine besser ist als das andere oder sozusagen man sozusagen diesen widersprüchlichen Interessen nur versucht, Herr zu werden, indem man ganz starre Regeln aufgibt. Ich glaube sozusagen, Teil von Community ist immer auch Reibung, also ist immer Konflikt. Also ich glaube, ich habe mich in queeren Gruppen vor allem viel gestritten. Und die Frage ist sozusagen, haben wir uns produktiv gestritten oder haben wir uns sozusagen verletzend gestritten? Und ich würde sagen, das produktive Streiten, das ist gar nicht so einfach. Also das würde ich auch nicht zugeben, dass ich das besonders, dass man das immer alles können. Aber ich glaube, das bringt uns so ein bisschen weiter, wenn wir uns darauf einigen können, dass man sich so, dass sozusagen man sich im Streiten anerkennt und dass es auch möglich ist, so ein Gesicht zu wahren. Weil ich würde auch sagen, es gibt, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, aber es gibt im Moment, finde ich, so eine Bewegung, die bedeutet, dass queere Themen irgendwie gesellschaftlich angekommen sind. Also manche queere Themen gesellschaftlich angekommen sind. Das ist irgendwie toll, weil wir nicht mehr alleine darin sind. Also wir müssen nicht mehr alleine gegen Homo- und Transfeindlichkeit kämpfen. Und gleichzeitig heißt das aber, glaube ich, dass wir so einen Teil der Community, der nicht so, wie soll ich sagen, nicht so eine starke Lobby hat oder nicht so normativ ist, schnell verlieren. Also die Bedürfnisse von sozusagen einem ärmeren Teil der Community, einem migrantischeren Teil der Community, aber auch sozusagen, ja, vielleicht einem queereren Teil der Community im Sinne von einem nicht so angepassten Teil, ja. Also, dass wir die so ein bisschen vergessen, weil die auch nicht gut reinpassen. Ich glaube sozusagen, dass Solidarität dann funktioniert, wenn klar ist, dass wir auch mit denen, die sozusagen am Rande stehen, also das, was ich am Anfang mit der Freundin auch meinte, wenn die Teil davon sind. Also wenn wir auf unseren Veranstaltungen, wenn auf einem CSD oder so auch alle da sind, alle sichtbar sind und auch alle Teil davon sind. Und ich glaube, da gibt es noch für Frankfurt, aber ich glaube, das kann man für die meisten Städte sagen, auf jeden Fall Luft nach oben, ja. Und ich meine das nicht vorwurfsvoll, ich meine das nicht im Sinne von, ihr habt euch nicht gekümmert, sondern eher so die Frage, was für Räume brauchen wir da eigentlich, ja? Und wie kann das funktionieren, dass wir eben Party feiern und die Kinder dabei sind und das am selben Ort funktioniert, um in diesem Bild vielleicht zu bleiben.
Okay, ich möchte gleich nachher nochmal auf diesen Punkt des produktiven Streitens eingehen, aber würde zuerst gerne nochmal die Frage an Simin stellen, wie du das wahrnimmst. Also wer wird in der queeren Community wahrgenommen oder was gibt es da für Lücken? Und genau, was bedeutet das?
Ich sehe das, also nicht nur Community, ich sehe da die ganze Gesellschaft. Also der Community ist eine Spiegelbild von der Gesellschaft und das Gesellschaft hat sehr viele Probleme. Also in der Gesellschaft gibt es wie auch in der Community Rassismus alle so Armut, also alle Themen, die man dann anfassen will, anfassen kann und politisch sich auseinandersetzen kann, gibt es dort. Und bis dann, dass dort, also dort meine ich in der Gesellschaft, solche Probleme gibt und ignoriert wird, wird auch in der Community so sein. Und das ist das Problem, dass man also Asylantenheimen hat, dass man also Armut überall hat, dass man also auch Frauenarmut und also den Themen, die feministisch auch nennen kann, weil früher hatte auch Feministinnen, also Lesben haben auch mit Feministen zusammen protestiert und so weiter. Und aber jetzt weniger, jetzt ist dann, obwohl die Probleme da sind, aber man hat sich zurückgezogen in der Community. Und das, das ist mein Problem, weil ich nicht auch in der Community das Problem sehe, sondern in der ganzen Gesellschaft. Und denke ich, bis dann, dass die Probleme in der Gesellschaft sind und dass wir uns nur mit der Community beschäftigt sind, dann können wir nicht anders also die Probleme nennen und auch nicht heben. Das ist ein Problem. Also ich fühle mich mehr angegriffen als einer, was weiß ich was, nicht Deutsche, obwohl ich seit 20 Jahren Deutsch bin, als eine Lesbe, weil ich keine Stempel habe, dass ich lesbisch bin in der Gesellschaft. Also, das sage ich nicht ich, sondern alle Flüchtlinge gerade. Also alle Ausländer haben diesen Problem. Zweite, dritte Generation auch. Also da deswegen das Problem bleibt, wenn wir in dem Community bleiben und nicht gucken, wo es in der Gesellschaft auch brennt.
Ja, danke. Genau, da können wir vielleicht irgendwie zurück auf diesen Punkt von produktiven Streiten beziehungsweise vom ins Gespräch darüber kommen, mit welchen Hintergründen, mit welchen Herausforderungen Einzelne in den Communities sind. Nicht Einzelne, viele. Also genau, und was bedeutet das und wie gehen wir damit um? Und braucht es dann, also ich glaube, das Streiten braucht es, aber wie? Genau, da vielleicht nochmal, was ist dabei wichtig und was vielleicht auch zurückgeblickt irgendwie, ob ihr da irgendwie auch Beispiele kennt, was dafür von Bedeutung war oder auch in der Gegenwart, was nehmt ihr so wahr und gibt es die Beispiele, wo das gut funktioniert und wo klafft es dann aber oder ist es dann so, dass man dann auch nicht mehr zusammenkommt? Und vielleicht braucht es das aber auch manchmal, ich weiß nicht.
Also ich glaube, es braucht manchmal auch Streit, wo man für einen Moment auch nicht zusammenkommt, also sozusagen, wo man auch vielleicht unterschiedliche Wege geht. Und ich würde auch sagen, also ich beobachte das schon auch so, wie Simon das beschreibt, mit so einer Vereinzelung von Gruppen oder sozusagen wenig in Austausch gehen. Ich bin mir aber unsicher, ob wir es nicht trotzdem manchmal auch brauchen, also ob wir das beides brauchen sozusagen, dass mit Leuten sprechen, die uns ähnlich sind, mit denen wir uns nicht so erklären müssen und um damit bestärkt auch in die Auseinandersetzung zu gehen. Also ich habe schon ganz bewusst zum Beispiel jetzt bei diesem Beispiel der Freundin sozusagen diesen Transvestitenbund genannt, weil es sozusagen ist, was für mich sehr schmerzhaft war, dass sozusagen Teil von auch lesbischer oder auch sozusagen queerer Politik so schwer zusammengeht mit Transpolitik. Also dass das sozusagen manchmal gar nicht so einfach ist, obwohl ich sagen würde, es gibt sozusagen inhaltliche Verbindungslinien, ja, und das das ist was wo es gar nicht so einfach ist, auch in eine gute Auseinandersetzung zu kommen, weil es ja persönlich ist. Also wenn ich sozusagen mit Leuten in der Auseinandersetzung darum gehe, dann ist es nicht theoretisch, dann hat das was mit mir zu tun, also ganz tief mit mir selber zu tun. Und ich glaube, da sind wir also in der Community so ein bisschen weiter, aber auch noch nicht besonders weit. Also da gibt's schon Themen, wo ich sagen würde, da könnte man eigentlich, oder da hätte ich sozusagen diese Utopie oder diesen Wunsch, dass auch ein bisschen man so ein bisschen mehr füreinander einsteht oder mehr für die Themen auch einsteht. Aber weil du gefragt hast nach einem Punkt, der gut gelaufen ist, das ist ein bisschen schwierig, weil viele meiner politischen Sachen habe ich nie alleine gemacht, sondern immer in Gruppen. Deswegen, wenn ich die erzähle, klingt das immer so, als wäre das meine fantastische Idee gewesen. Das möchte ich vorausstellen, dass es nicht so war. Aber wir haben uns damals mit meiner Politgruppe viel auseinandergesetzt mit, wie kann eigentlich eine queere Gruppe oder eine Gruppe auch mit vielen Transleuten, wie kann die eigentlich sinnvoll mit feministischen Kämpfen zusammengehen? Wie geht das eigentlich? Auf eine sinnvolle Art und Weise. Das lag daran, dass wir regelmäßig angefragt wurden für so Demos wie dem 8. März, ja, weil es immer hieß, ach, der 8. März, wir wollen ein bisschen inklusiv sein, fragen wir doch mal die queere Gruppe, ah, es gibt so eine queere Gruppe, fragen wir die an. Und das total gut fanden, ja, weil das war meistens eigentlich ein Indiz dafür, dass sozusagen was gut ist. Und es hat sich aber oft so angefühlt, als wäre das eher sozusagen was man so als Schein tut oder damit man eben inklusiver ist. Und ich fand das gut, dass wir uns oft dann dafür entschieden haben, zu sagen, ja, wir halten doch eine Rede und wir versuchen in diesen Reden auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen auch unser Gegenüber zu erziehen, also im durchaus positiven Sinne. Also indem man zum Beispiel sagt, hier, der 8. März ist vielleicht nicht der höchste Feiertag für eine Transperson, aber wir können anerkennen, dass wir sozusagen, dass wir Verbindungslinien haben, dass wir sozusagen auch sehen können, wie Sexismus funktioniert und wie der bestimmte sozusagen Personen auch anders einordnet. Und wir können trotzdem gemeinsame Forderungen finden. Also wir können das war so meistens die Idee, die wir hatten, über reproduktive Rechte gehen. Also wir können sozusagen sagen, hier, es muss ein Recht auf Abtreibung geben, hier, es muss sozusagen Transitionen müssen ohne Pathologisierungen funktionieren. Das sind sozusagen zwei sehr miteinander verbundene Themen. Also das Recht auf den eigenen Körper, mit dem machen zu können, was ich will. Da gibt es total viele mögliche Verknüpfungen. Aber irgendwie werden sie selten gemacht. Und ich weiß nicht richtig, warum, weil in meinem Kopf macht extrem viel Sinn. Aber irgendwie scheint das weit weg zu sein, diese zwei Themen zusammenzudenken. Und das ist so eine Erinnerung, die ich habe, die gut funktioniert hat. Ich würde aber auch zugeben, dass das einfach viel Arbeit war, also auch anstrengend war, durchaus das zu wiederholen. Also weil, und das würde ich auch sagen, wenn man sich nicht ständig outet oder eben so, wie Simon gerade gesagt hat, sichtbar ist in einem bestimmten Punkt, werden die Leute dann immer falsch einordnen. Also wenn ich irgendwo auftauche als nicht-binäre Person, werde ich immer in die Kategorie Frau oder Mann gesteckt. Außer sozusagen, ich schreibe es ganz, ganz gut drauf. Oder werde immer als Deutsche wahrgenommen, wenn es sozusagen vom Aussehen her passt. Und ich glaube, das ist was, wo wir so ein bisschen uns mehr aneinander anlegen können. Aber das ist eher vielleicht so ein Wunschtraum, den ich hätte. Oder sowas, was ich schön fände, wenn das mehr passiert.
Ja, für mich war dann, was du fertig. Ja, Okay.
Ja, mein Gedanke war, ist ins Nichts weggegangen. Deswegen bin ich sehr froh, wenn du, wenn du einen Gedanken dazu hast, dann freut mich das sehr, ja.
Nee, weil bei mir ist dann so, dass ich, weil ich von sozialer Bewegung komme, also politische soziale Bewegung komme, bis dann, dass der Klasse gibt, dass der Rassismus gibt, dass er also Ungerechtigkeit gibt, kann man nicht sagen, dass irgendwas Gutes oder Schlechtes also daraus gekommen ist. Ich sehe, dass die Zusammenarbeit früher, also in der 80ern und Anfang 90er, viel stärker war. Also Frauen, Lesben, also Frauen, Lesben, als also Feministinnen und so weiter zusammengearbeitet, auch für Lesben, für eigenständig Lesbengruppe und auch also für Frauenhäuser, also autonome Frauenhäuser und so weiter. Also dieser Zusammenhalt hat Frauenbewegung, Frauen-Lesben-Bewegung weiter bewegt. Aber im Moment gibt es mit gerade präzise Gruppen, kleine Gruppen also sehr mit bezeichnete Gruppen schwerer, obwohl die Gesellschaft in der Gesellschaft Akzeptanz gefunden haben, aber sie versuchen nicht, die größere Themen anfassen, also sich in der große Teil in politische Arbeit machen. Das sehe ich und das tut mir weh. Also?
Welche Allianzen sind für dich im Moment von Bedeutung für verschiedene Kämpfe?
Das ist dann mehr in diesem Sinne solidarisch sein mit allen anderen Menschen, mit verschiedenen Gruppierungen, mit was weiß ich was. Von Themen Flüchtlinge bis alles, was auch in der Welt passiert. Und passiert viel, viel mehr als 80er, denke ich.
Also du nimmst es so wahr, dass jetzt weniger Solidarität eigentlich herrscht als in den 80er, 90ern?
Ja. Ja. Und viel mehr persönliche Bezüge. Man sieht nicht, dass das der Wurzel in der Gesellschaft ist. Also diese unsolidarisch sein und also nicht zusammenkommen und so weiter, wird auch sehr gut kontrolliert. Das, also denke ich, wenn man verschiedene Gruppen baut, wenn man die Leute auseinander hält, ja, das funktioniert gut. Und die Queere, die konnte dann auch rebellisch sein, aber zieht man sich zurück. Weil die Queer sein ist auch jetzt in geworden oder in der Gesellschaft akzeptiert worden. Oder ich weiß es nicht warum.
Ich glaube, nur zum gewissen Teil, oder? Also sozusagen, das ist die Schwierigkeit, in der wir uns jetzt befinden, vielleicht auch in der Komplexität, also im Vergleich zu den 70er, 80ern, also wo es sozusagen klar war, und ich glaube, auch da war man sich nicht immer einig, aber wo es so ein bisschen klar war, okay, man ist, kämpft für Straffreiheit von Homosexualität, man kämpft irgendwie, was weiß ich, also ich meine, die Transleute kämpfen seit 1975 gegen das Transsexuellengesetz, ne, und haben es immer noch nicht sozusagen geschafft, dass da was Neues kommt. Aber ich glaube sozusagen, dass wir in einer veränderten Situation sind, die einerseits positiv ist, also ich würde dem zustimmen. Ich bin jetzt wirklich auch, also ich habe gerade vorhin gedacht, oha, es sind 20 Jahre her, dass ich mich geoutet habe. Das ist dann doch ein bisschen her und daran hat sich was verändert. Also das, da gibt es eine gesellschaftliche Veränderung und trotzdem eben nur für einen bestimmten Teil, also für einen bestimmten Teil, der sozusagen sich auch ja, der irgendwie normal ist, also der sozusagen sich in so eine Produktivität mit einbezieht, ja, also der sozusagen irgendwie nicht, naja, der seine Steuern zahlt, der sozusagen Kinder macht, der ja, irgendwie den Müll rausbringt, etc. Also das eine bestimmte Form von Queerness, glaube ich, ist angekommen. Und die Frage ist, was machen wir eigentlich mit dieser vielleicht auch Spaltung, der drin passiert? Also kämpfen wir auch sozusagen für ja, die wohnungslose Transfrau, die vielleicht keinen Unterschlupf findet in klassischen Orten? Oder genau, schaffen wir es auf die Straße zu gehen, wenn sozusagen die Flüchtlingspolitik sich verschärft? Und das ist natürlich schon so, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der es wahnsinnig viel zu tun gibt, wir viel mehr voneinander wissen, also durch die Art und Weise, wie Nachrichten funktionieren, wissen wir jetzt immer überall, wo es brennt. Und es hat sich auch, ich würde sagen, auch in der Debatte etwas verschoben. Also ich merke schon, und das ist vielleicht auch eine generationale Frage, das würde ich, glaube ich, auch gerne in der offenen Runde diskutieren. Es gibt in mir auch eine Enttäuschung darüber, dass sozusagen es ein Gefühl gibt von, oder eine Frage gibt in meinem Kopf, die heißt, lohnt sich das Kämpfen überhaupt? Und ich glaube schon, dass es ein Rückzug zumindest meiner Generation auch ins Private geht oder in Freundeskreise, in sozusagen in gewählte Familien, weil wir merken, es ist, also irgendwie geht es nicht weiter. Also es verändert sich zwar was auf einer Haltungsebene, aber eigentlich strukturell verändert sich nichts. Also wir sind in ganz vielen Punkten nicht weitergekommen. Wenn ich diese Frustration habe, frage ich mich schon, was ihr für eine Frustration auch haben müsst. Also wie sozusagen da auch weiter aktiv sein, sich weiter organisieren. Und trotzdem, glaube ich, ist die Antwort darauf eben miteinander dann doch zu versuchen, auch strategisch Bündnisse einzugehen. Also zu sagen, okay, ich bin sozusagen für, setze mich für körperliche Selbstbestimmung ein, im Sinne von Trans, im Sinne von Abtreibung, im Sinne von Zugänge zu sozusagen Verhütungsmitteln, im Sinne von sozusagen Schutz vor Gewalt, im Sinne von ja sozusagen einem guten Leben für alle Menschen in diesem ganz breiten Sinn. Und ich glaube schon, dass da Sinn macht, sich auch mal ein Thema zu suchen, auch mal zu sagen, ich engagiere mich mal eine Zeit lang für ein Thema, aber dieses große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber das ist eine Frage, die ich habe. Also wie schafft man das sozusagen, diese Themen nicht aus dem Blick zu verlieren, voneinander weiter zu lernen und irgendwie dran zu bleiben, auch wenn man gerade das Gefühl hat, besser wird es irgendwie nimmer. So. Mhm.
Ja, aber ich glaube, diese Aufteilung in der verschiedenen Gruppierung und diese elitäre Sprache hat uns auch von der Gesellschaft weggebracht. Also wir sind nicht in dem in der Themen, dass er in Gesellschaft brennt. Und auch dann der also diese Kulturblindheit, die man dann europäische Problem und gerade deutsche Problem auch ist, Rassismus, Klasse und so weiter, das sind die Themen, die nicht nur geblieben, sondern tiefer auch ist, aber man versucht, sich zurückzuziehen und ich weiß nicht, das ist dann so auch bequemer, glaube ich, dass man dann mit denen sich auseinandersetzt, als dass man sich quält und auch irgendwie die Sachen in Frage gestellt wird, dass das klar ist, dass man selber sich auch in sich sehen, wo bin ich und wie kann ich mit diesen Sachen mich auseinandersetzen und so groß werde. Weißt du, was ich meine?
Zumindest habe ich eine Idee im Kopf. Also ich muss gerade drüber nachdenken und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist eine These, dass zumindest wenn wir es auf die LGBT-Community lenken, ich finde, man hat uns beigebracht, wir müssen ganz viel von unserem Leid erzählen. Also sozusagen, damit gesellschaftliche Veränderungen passieren, damit wir gesetzlich anerkannt werden, müssen wir vor allem zeigen, wie schrecklich das alles für uns ist, ja, also wie das uns persönlich trifft, wie erniedrigend das ist, keine Toilette besuchen zu können, wenn ich aber aufs Klo muss oder sozusagen meine Partnerin nicht besuchen zu können, die im Sterbebett liegt oder etc. etc. Und ich glaube, wir haben gelernt, oder zumindest ist es das, was ich in Deutschland so das Gefühl habe, wir müssen nur das ganz, ganz, ganz viel erzählen, dann wird sozusagen, dann werden die uns irgendwann glauben und uns sozusagen die Rechte geben. Und ich glaube, das führt dazu, dass man zum Teil eine sehr individualistische Perspektive auf Politik hat. Also das ist einfach aus meiner Sicht eine Strategie, das ist ein Weg sozusagen, wie man Veränderung schafft, aber irgendwie sind wir auf dem... Ja, auf diesem, wie sagt man das, also auf dieser einen Schiene stehen geblieben. So ein bisschen wie, und das ist was mich am Anfang in Deutschland auch irritiert hat, also ich bin vor 10 Jahren hergekommen, jetzt auch nicht super weit weg aus Österreich, aber trotzdem in der politischen Kultur immer alles, also ganz stark auf so einer Rechtsebene zu argumentieren. Also ganz stark auf so einer, aber ich habe doch ein Recht auf. Das ist eine total gute Strategie, aber die ist eine Schiene sozusagen. Und ich glaube, wir haben dabei so eine andere Schiene verloren. Nämlich irgendwie... ja, uns vielleicht auch so ein bisschen einlullen zu lassen, ja, und irgendwie meine Sachen nicht mehr richtig zu sehen, also zu sagen, so ein bisschen, ja, sozusagen so diesen individuellen Blick, der, wie gesagt, also ich finde den nicht falsch, aber ich glaube, dem fehlt etwas, und ihm fehlt auch eine Sicht auf die anderen Menschen, also das, und auch eine politische Praxis sozusagen. Also wie organisiere ich mich denn? Was heißt es das, wenn ich in der Zeitung lese, dass es schon wieder das 100. Bootsunglück gab vor den Grenzen Europas? Was heißt das für mich? Also was bedeutet das für das, was ich tun kann hier? Außer ein Bild teilen auf Instagram oder ein TikTok-Video drehen. Das sage ich jetzt, obwohl ich kein TikTok habe. Aber sozusagen, was kann ich eigentlich tun, richtig? Und ich glaube, das haben wir zum Teil verloren, weil wir sehr von der Ich-Perspektive denken, die uns natürlich am nächsten ist. Natürlich weiß ich, was mich beschäftigt. Das ist mir natürlich, das empfinde ich ja auch, ja. Aber dann so ein bisschen nicht die Augen zu verschließen, sondern zu gucken, was eigentlich draußen vor meiner Haustür passiert und was da für Menschen sind. Ich glaube, das ist schon was, was man auch wieder üben kann. Also wo wir wieder auch drin, und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren wieder so sein wird. Ja, dass es wieder mehr sozusagen in Richtung einer kollektiveren Bewegungen auch gehen wird. Ja, also das war so die Assoziation, aber ich weiß nicht, ob du das damit gemeint hast, die ich hatte.
Musst du da direkt an antirassistische Kämpfe denken, wo es ja auch ganz, ganz stark darum geht oder immer wieder verlangt wird, sozusagen, dass Betroffene von Rassismus erzählen, irgendwie was alles, was ihnen passiert und wie schlimm die Erfahrungen sind, damit geglaubt wird. Also ganz das Ähnliche. Also ich glaube, das ist bei vielen Diskriminierungsformen so, dass man erstmal der Dominanzgesellschaft erklären muss und beweisen muss, sozusagen, dass sie sich dafür einsetzen müssen. Und deshalb nochmal so die Frage, was kann man vielleicht aus der Geschichte von unterschiedlichen Kämpfen auch lernen? Also vielleicht da auch im Weg zu gehen von aus der queeren Geschichte zu lernen und Kämpfe für die queere Community, sondern da auch irgendwie so über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, was gab es auch für andere Kämpfe und auch da irgendwie das nochmal mit reinnehmen in das Repertoire sozusagen an, wie damit umgehen oder was bedeutet das, auch so verschiedene Kämpfe zusammenzudenken?
Also ich glaube, wenn man da eine Antwort drauf hätte, dann genau, dann wären alle Gruppen glücklich. Aber ich glaube so, also wenn ich versuche jetzt so ein bisschen an historische Beispiele zu denken, und es ist immer schwierig, weil es fallen einem oft die Sachen ein, die gescheitert sind und nicht so oft die Sachen, die geklappt haben. Aber ich glaube, eine Balance zu finden zwischen, zwischen sozusagen, dazwischen zu verstehen, dass es nicht nur ums Thema geht, sondern auch um die Form, also die Art und Weise, wie wir sozusagen miteinander sind oder wie wir miteinander eine Veranstaltung machen oder wie wir miteinander irgendwas organisieren, das hat eine Auswirkung, es geht nicht nur um den Inhalt und gleichzeitig aber auch sich nicht nur darin zu verkopfen, immer die richtigste Form zu finden oder immer den richtigsten Begriff zu finden, das ist sozusagen unmöglich. Also in dieser Balance sozusagen zu agieren und da drin auch immer wieder was Neues auszutesten, also das erste Mal, als ich in Frankfurt durch Politik gemacht habe, war ich irgendwie schockiert, weil ich dachte, ach, das muss doch eigentlich gleich sein in Deutschland, weil ist sogar schon dieser kurze Weg sozusagen, hat was politisch ausgemacht. Ich musste mich daran gewöhnen, an sozusagen eine bestimmte Form des Politikmachens, die ihre Vorteile hat sozusagen und die aber auch ihre Nachteile hat. Und ich würde sagen, die Personen oder die Projekte, die funktioniert haben, haben sozusagen beides geschafft. Also sich aufeinander einzulassen, aber eben auch zu sagen, okay, aber wir haben schon auch ein Ziel, auf das wir hinaus wollen. Also wir sind vielleicht auch nicht für immer ein Bündnis oder wir sind nicht für immer eine Gemeinschaft für einen bestimmten Teil. Und ich glaube, dann schon auch sozusagen politische Argumente auszutauschen. Und das ist was ich da, wo ich auch sagen würde, das muss man ein bisschen üben. Also sozusagen ein Argument auch mal zu machen. Und das erlebe ich gerade im jetzt rein digitalen Raum, also gerade in Räumen, die sozusagen, also wo sich die Menschen nicht kennen, sondern eher sich sozusagen nur online austauschen, wobei ich das nicht abwerten will, aber sozusagen in diesen speziellen Räumen es eigentlich wenig Platz für Lernen gibt, sondern dass eher sozusagen eigentlich ein Platz ist, wo es darum geht, Leute zu berichtigen, zu korrigieren, zurechtzuweisen. Und das ist was, das gibt es auch im Analogen, also das gibt es in jeder politischen Organisierung auch, aber ich würde sagen, das hat selten zum Erfolg geführt. Also ein reines andere Leute vorführen, über die sozusagen irgendwie, ja, also sagen, da uns Lernmöglichkeiten zu verschließen, das ist auf jeden Fall keine sinnvolle Strategie, ja. So vielleicht.
Ich habe nicht verstanden, was du meinst mit Vorwürfen und dem Menschen verletzen?
Na, ich glaube, es gibt, also das ist, ja, ich versuche es an einem Beispiel zu machen, aber also die letzten paar Male, als ich sozusagen, oder Gruppen, in denen ich war, irgendwie Sachen online auch verbreitet haben, also zum Beispiel, wann war denn das? Also als wir das letzte Mal im Frankfurter Engel, ich glaube zu Oslo, aufgerufen hatten, dass Menschen kommen sollen sozusagen oder dass wir irgendwie gemeinsam trauen wollen, als dieses Attentat in Oslo war, erinnert ihr euch? Mhm. Genau, da hatten wir irgendwie ganz schnell was auf Facebook geteilt oder Instagram, irgendwie ganz, ganz schnell, damit alle kommen und wir das irgendwie gemeinsam machen können. Und am Tag danach, das war ein total gutes Event. Mir hat das total viel geholfen, auch wenn wir nur gemeinsam gestanden sind, ein bisschen geredet haben, gemeinsam geweint haben. Das hat, also für mich hat das total gut funktioniert. Und am nächsten Tag war mein Handy voll von so Kommentaren, die sozusagen mich oder die Gruppe, deren Account ich dann benutzt habe, darauf hingewiesen haben, dass ich die falschen Worte benutzt habe in dem Aufruf. Ja? Also dass man, ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt war, aber dass es irgendwie, dass man Anschlag nennen soll und nicht Attentat oder so. Also sozusagen so Begriffe, die, wenn ich einen Text lange schreiben würde, würde ich dem total zustimmen. Aber ich habe danach gemerkt, irgendwie habe ich keine Lust mehr, Dinge online zu stellen, weil das sozusagen das, was ich zurückkriege durch dieses Medium, ist eigentlich nur eine Berichtigung, eine Korrektur oder sozusagen ein darauf hinweisen, dass ich irgendwas nicht mitgedacht habe. Was eigentlich, normalerweise würde mich das freuen, also wenn du zu mir sagst, boah Elena, also die Veranstaltung super, aber guck mal, du hast das und das da, das klingt komisch, dann würde ich würde dir danken und sagen, Simon, wirklich toll, dass du es mir gesagt hast, aber durch das Medium kommt es eigentlich fast immer nur als Angriff an und ich glaube, es ist oft als Angriff gemeint. Weil es sozusagen gerade als Kommentar in der Öffentlichkeit auch zeigt, hier, guck mal, ich weiß, ich bin irgendwie queerer oder ich bin irgendwie intersektionaler oder ich bin irgendwie was auch immer. Und ich glaube, das führt dazu, dass viele sehr vorsichtig geworden sind, auch öffentlich zu Sachen aufzurufen. Das finde ich eigentlich schade, weil es ist ja klar, dass ich niemals die richtigen Worte immer finden werde, aber eigentlich will ich nicht, wenn jemand mir eine Rückmeldung gibt, darauf so ganz, also ich will die annehmen können. Und ich glaube, das ist eine Frage, und da bin ich mir gar nicht sicher, wie können wir die so formulieren, dass sie auch annehmbar ist. Und ich glaube da, also ich kenne das sozusagen eher aus, früher haben wir immer gesagt, man muss so streiten können, dass alle das Gesicht wahren können. Also dass danach nicht jemand als total blöd dargestellt wird. Und das ist, glaube ich, manchmal schwierig in so einer reinen Online-Welt. Wobei ich zugeben würde, es ist kein Online-Problem. Ne? Also ich kenne das auch aus meiner politischen Jugend. Da wurde das auch einfach öffentlich gemacht in irgendwelchen großen Sitzungen oder so. Das ist kein rein digitales Problem. Aber da kommt es mir zumindest persönlicher vor, weil es auf meinem persönlichen Telefon ist. Also es trifft mich eher.
Genau, die Ursprungsfrage war ja auch eher nochmal so zurückzudenken, was können wir von verschiedenen Kämpfen lernen und damit umgehen oder die ja auch irgendwie wieder so dieses Zusammendenken von verschiedenen Kämpfen. Wenn du dazu noch Gedanken hast, Simon.
Ich weiß es nicht, also was du meinst, mit Kämpfen, ich sehe Kämpfen anders und denke ich, das muss man wieder zurückkommen zu kämpfen. Also, und gerade nicht digital, weil das muss man die Leute sehen und also in den Augen sehen können und sie fühlen können und so weiter, dass man dann deswegen wird man auch anders reagieren, anders auch Diskussion, Auseinandersetzungen auch anders gehen. Deswegen denke ich, dass man klar Gruppen bildet und gesellschaftliche Themen ansprechen und dass man auch Rückzug hat, miteinander reden, argumentieren und immer wieder auch in diesem Sinne sich auseinandersetzt. Das denke ich, das wäre dann für irgendeiner von diesen Ideale, die man vorher hatte und auch jetzt hat, kämpfen können, zusammen. Das sage ich.
Ja, es sind wichtige Punkte. Genau, wir haben jetzt schon einen richtig weiten Bogen gespannt und viele Themen irgendwie angesprochen und würde gern auch mal so in die Runde fragen, ob es da vielleicht noch Reaktionen gibt oder auch Fragen und Themen, die ihr gern noch mal mehr vertiefen möchtet. Genau, ihr könnt entweder den Chat nutzen oder auch gern einfach das Mikro anmachen und mit uns ins Gespräch gehen. Und ich würde, glaube ich, den Punkt jetzt auch nutzen oder nehmen und dann die Aufzeichnung erstmal ausschalten. Genau, weil wir dann halt auch nicht das Problem haben mit alle irgendwie nochmal Fragen mit Rechten etc. Genau.